Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist die Geschichte von David. Die Person, die wir uns seit einiger Zeit anschauen und über die wir noch sehr viel reden werden, denn David war ein besonderer Mensch. Er begann als Schafshirte, der unbedeutendste Job der damaligen Zeit, und wurde zum König. Der wichtigste, der bedeutendste Job der damaligen Zeit. Er hat zuerst seine Lieder vor Schafe gesungen und dann hat er sie vor dem König gesungen. Ihm wurde nicht geglaubt, an ihn wurde nicht geglaubt, noch nicht mal von seiner Familie. Später hat das ganze Volk an ihn geglaubt. Er wurde vergessen, von seinem eigenen Vater zu einer Party zu kommen. Und jetzt erinnern wir uns heute noch an ihn. Er gehört zu den bedeutendsten, zu den bekanntesten, zu den beliebtesten König des Alten Testamentes. Er war sozusagen der Michael Jackson der Könige. Es gab noch viele Könige nach David, aber nie hat ein König mit diesem David mithalten können. Ein Mann, von dem Gott sagt, der hat ein Herz, wie es mir gefällt. Ein Mann nach meinem Herzen. Wir haben uns letztes Mal angeguckt, wie alles angefangen hat. Mit diesem Hirtenjungen David, der gesalbt wurde von dem Propheten Samuel und wo seiner ganzen Familie und ihm seit diesem Moment feststand, das ist der zukünftige König. Das muss ein krasses Erlebnis gewesen sein für die gesamte Familie. Immerhin wurde er gerade in diesem Moment, noch ein paar Minuten vor dieser Salbung, wurde er komplett von allen vergessen. Es war eine Familienparty, wo alle dabei sein sollten und David wurde einfach nicht informiert. Der war auf dem Feld und machte Sklavenarbeit, Schafe hüten. So, jetzt wurde er gesalbt. Wie ging es also weiter mit diesem David? Eine Person, die, wo man sagen kann, das ist ja wohl ein Held der Bibel. Aber er ist kein Held, weil er perfekt war. Die ganze Bibel, alle Helden, die wir in der Bibel kennen, wo wir sagen würden, das waren die Helden der Bibel, keiner von denen war perfekt. Würden wir die Geschichten rausnehmen von den Menschen, die nicht perfekt waren, würde nicht mehr viel übrig bleiben. Außer Jesus. Aber sonst würde keine Geschichte mehr übrig bleiben, weil Helden sind nicht die Menschen, die nicht hinfallen. Das sind nicht die Menschen, die keine Fehler haben. Es sind die Menschen, die wieder aufstehen. Es sind die Menschen, die hinfallen und sich danach wieder zu Gott wenden, die ihre Hilfe bei Gott suchen. Das hat David gemacht. Wir wollen viel von David lernen, auch von seinen Fehlern, denn davon hatte er viel. David hat ganz offensichtlich gelogen. David hat ganz hinterlistig einen Mann ermorden lassen. David hat Ehebruch begangen. David ist ganz oft ganz tief gefallen. Und dennoch heißt es, er war ein Mann nach Gottes Herzen. Dieses Geheimnis werden wir uns anschauen, denn davon wollen wir lernen, auch noch heute. Deswegen steht die Geschichte in der Bibel. Wie ging es also weiter mit David? Er wurde gesalbt, es war das Erlebnis seines Lebens, die ganze Familie wusste es. Wie ging es weiter? Ich kann euch sagen, von dem Zeitpunkt, wo Samuel ihm versprochen hat, du wirst der nächste König, bis zu dem Moment, wo er es auch wirklich wurde, vergingen 20 Jahre. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Also erstmal schickt ihn sein Vater direkt nach diesem Event wieder zum Schafehüten. Stellt euch das mal vor. Vor seiner Familie zum neuen König gekürt. Oder verheißen, versprochen, gesalbt und dann erstmal wieder, ja, dann mal alle wieder an der Arbeit. David, du weißt, wo deine Schafe sind. Also tigert er wieder zu seinen Schafen und macht die gleiche Arbeit wie vorher. Der gleiche Gestank, das gleiche Geblöke, wieder allein in der Wildnis. gefährlicher Job. Da waren wilde Tiere. Wir wissen ja von dem Thema letztes Mal, dass David auch ganz schön mutig war und die Schafe verteidigt hatte vor Löwen und Bären. Und ich überlege mir, wie ging es dem David so? Er hatte also lange Zeit, wieder bei seinen Schafen zu sein. Und er dachte sich, boah, krass, seit letzter Woche bin ich was ganz Besonderes. Und die Antwort der Schafe war, mäh. Dann sagt er, David, boah, ich bin der zukünftige König. Mäh. Ich habe jetzt den Geist Gottes. Mäh. Also, wie ging der David damit um? Auf der einen Seite voll die Verheißung, auf der anderen Seite nur Schafe, die sagen, das ist mir doch wurscht. Wisst ihr, manchmal haben wir so Erlebnisse, wo wir denken, boah, jetzt habe ich aber was erreicht. Ich bin vor kurzem richtig motiviert aus dem Haus gegangen. Ich hatte einen Jugendgottesdienst vor mir. Ich fühlte mich so richtig gut vorbereitet. Ach, ich habe mich auf die Beispiele gefreut. Ich habe mich auf die Erkenntnisse gefreut, die ich weiterbringen wollte. Ich war motiviert. Ich wollte richtig Vollgas geben. Und ich fühlte mich so richtig gut. Und als ich zur Tür rausging, verabschiede ich mich von meiner Frau und sage, ich gehe jetzt die Welt verändern. Wisst ihr, was meine Frau sagt? Nimm den Müll mit runter. Vielleicht denkst du dir, boah, ich wurde in meiner Firma gerade befördert. Ich habe jetzt noch mehr Verantwortung. Super. Räum bitte die Spülmaschine aus. Und dann denkst du auf Facebook, ich hab einen Post gemacht, der wurde schon 1000 Mal geliked, den haben 50 Leute geteilt. Ja, ist cool. Würdest du bitte nochmal die Pampers wechseln vom Kleinen? Oder du denkst dir, boah, ich habe in meiner Kirche Verantwortung. Ich durfte was sagen, alle haben mich gesehen, ich durfte singen, das ist der absolute Hammer. Cool. Könntest du eben mit die Stühle zusammenstellen? Wie gehst du damit um, dass du auf der einen Seite sagst, boah, ich habe was Tolles erlebt und auf der anderen Seite hörst du, mäh, wieder David. Und du musst irgendwie damit klarkommen. Ich glaube, dass es Gott gefallen hat, wie damit umgegangen ist. Dass er auf dem Boden geblieben ist. David wusste, egal ob andere Leute mich sehen, ob Leute meine Heldentaten sehen, ob Leute meine Lieder hören, ich weiß eins. Meine Familie kann mich vergessen, der Prophet kann mich nicht im Blick haben, Gott hat mich im Blick. Gott sieht dein Leben, Gott sieht deine Zuverlässigkeit, Gott sieht deine Einstellung. Wenn keiner hinguckt, Gott guckt hin und er applaudiert dir für all deine gute Einstellung, für deine Zuverlässigkeit, dafür, dass du dir nicht zu schade bist, anderen auch ganz einfach zu helfen. Gott sieht, was du leistest. Und es ist auch so, diese Zeit, die David hatte bei seinen Schafen, die hat ihn geformt. Er hat lange Verantwortung gehabt für diese Herde und hat es ist sehr zuverlässig gemacht. Er hat sogar sein Leben riskiert dafür, dass kein Schaf verloren ging. Und man braucht auch im Leben viel, viel Übung, um etwas zu bringen, was Besonderes ist. Also ein Profi zu werden. Man sagt so, wenn du eine Sache richtig professionell gut kannst, sagt man so durchschnittlich, musst du 5000 Stunden investieren, um das richtig gut zu können. Und du sagst, ich möchte mal so richtig gut singen können, richtig gut Klavier spielen können, dann stell dich schon mal so im Durchschnitt auf 5000 Stunden ein. Und wenn du ein Meister in dem Bereich sein willst, dann sind es mal gerne 10.000 Stunden. Aber es geht um dranbleiben, es geht um weitermachen, es geht um besser werden, um treu sein. Und das Ganze in der Schule, treu sein, weitermachen, im Alltag in der Familie, treu sein und weitermachen, in der Arbeit, in der Kirche, treu sein, weitermachen. So, das war also das, was David erlebt hat und jetzt kommt eine neue Phase von David, nämlich die Phase, wo ihn auf einmal alle sehen. Es kommt zu einem ganz bestimmten Event. Saul, der König, den Gott ja nicht mehr haben wollte, bekam Depressionen. In der Bibel steht drin, dass er heimgesucht wurde von einem Geist, der ihn gequält hat. Er bekam, man könnte das heute sagen, er hat Depressionen bekommen. Es ging ihm immer mal wieder so richtig schlecht. Und die Verantwortlichen auf seinem Hof haben sich überlegt, was sollen wir machen? Wenn es dem König schlecht geht, geht es uns schlecht, dann geht es dem ganzen Land schlecht. Wir müssen etwas unternehmen. Und dann kam einer auf die Idee und hat gesagt, ich habe von diesem Kerl gehört, der so gut singen kann, der auf seiner Harfe spielen kann. Das hört sich alles so gut an. Und der Herr ist mit ihm. Und dann geht er zu Saul und sagt, hey, wie wäre es, wenn wir diesen Mann hierher holen und immer, wenn es dir schlecht geht, wenn dein Gemütszustand schlecht ist, wenn du Depressionen bekommst, dann soll er dich aufheitern, dann soll er dich fröhlich machen. Und so heißt es in 1. Samuel 16, Vers 18, dass gesagt wurde, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Harfenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Das könnt ihr auch mitlesen. Ich habe extra noch hier ein kleines Blümchen davor gemacht. Ich will euch ja nicht ablenken. Das ist also dann nochmal der David. Hier hat er ja eine Badehose an, unser David. Und David kommt also auf den Königshof. Er wird zum besten Musiker des Landes. Er wird zum bekanntesten Musiker des Landes. Statt Schafe hört ihn jetzt der König. Und er bekommt auf einmal das beste Essen, nicht nur irgendwelche eingepackten Sachen, die er vor einer Woche von zu Hause mitgenommen hat und die er sich beim Lagerfeuer noch schön ein bisschen aufwärmt. Nein, er bekommt auf einmal das beste Obst, das beste Brot. Er ist am Königshof. Ich kann mir vorstellen, als die Familie sich miteinander unterhalten hat, dann hat der eine gesagt, hey, wo ist eigentlich der David? Der ist beim König. Krass. Beim König. Wahnsinn. Wisst ihr, die Geschichte von David ist die Geschichte von, haltet euch fest, Justin Bieber. Ist die gleiche Geschichte. Das gleiche Alter. Justin Bieber wurde auch nicht gesehen. Er hat eine schlimme Kindheit gehabt. Er ist ohne Vater groß geworden. Seine Mutter gesteht, sie wollte ihn abtreiben. Seine Mutter hatte Alkoholprobleme, hat sich finanziell gerade so über Wasser gehalten. Ihn hat keiner gehört. Er hat allein in seinem Keller gesungen und gespielt und hat sich die Musikinstrumente selber beigebracht. Weil die Mutter konnte gar nicht finanzieren, dass er Unterricht bekommt. Er ging vor irgendwelchen Einkaufspassagen und hat gesungen. Und die Leute haben ihm so ein paar Cent hingeworfen. Und über Nacht, über ein Video auf YouTube, wird er zum Helden und landet beim König. Also, ich habe ein Bild mitgebracht, Justin Bieber mit 17 Jahren bei Obama. Davor im Keller gesungen, ganz alleine für sich, nicht beachtet und dann bei dem größten Mann des Landes. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der größte, bedeutendste Mann, die größte, bedeutendste Position zurzeit auf der Welt. Er singt zu Weihnachten bei Obama, genauso wie bei David. Er spielt direkt bei dem König und er wird ein Star. Seine Lieder werden im ganzen Land gesungen. Er war nicht nur das, er war mutig und war am Ende ein Kriegsheld. Er war ein erfolgreicher Feldherr. Überall, wo Saul ihn hingeschickt hat, kam er erfolgreich wieder zurück. David hat keine Niederlage erlebt. Die Menschen waren von David so begeistert als Krieger, dass sie für ihn Lieder gesungen haben. Das waren Lieder, die haben Saul gar nicht so gepasst. Sie haben gesungen, der David, der hat 1000 Mann besiegt. Nein, der Saul, so war es. Wer die Geschichte kennt, der hat jetzt gemerkt, da stimmt was nicht. Sie haben gesungen, der Saul, der König, hat 1000 Männer besiegt und David hat 10.000 besiegt. Als Saul dieses Lied gehört hat, hat er sich gedacht, oh, die singen, ich habe 1000 Männer besiegt, wie cool. Aber in dem Vers ging es nicht um Saul. Das war nur der Anfang, um zu zeigen, wie cool David ist. David hat aber 10.000 besiegt. Und David hatte einen Riesenerfolg. Mich begeistern Menschen, die Erfolg haben und die damit gut umgehen. David war einer davon. Er blieb auf dem Boden. Es gibt noch andere Menschen, die auf dem Boden blieben. Einer, der mich wirklich begeistert und fasziniert, ist Dr. Billy Graham. Ein Pastor, der weltbekannt geworden ist. Wisst ihr, wie alles gestartet hat? Billy Graham bei seiner ersten Predigt, er wurde ausgebuht. Er hat das erste Mal gepredigt und die Leute haben ihn ausgepfiffen. Billy Graham war so fertig bei seiner ersten Predigt, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Er wurde von der Bühne getragen und er sagt selber, ich dachte, das ist das Ende. Aber es war erst der Anfang. Billy Graham hat sozusagen die Großveranstaltung erfunden. Er hat 1949 in Boston vor 50.000 Personen gepredigt. Er hat insgesamt in seiner Lebenszeit, sagt man, vor 215 Millionen Menschen gesprochen. Er hat insgesamt in 185 Ländern gepredigt. Es heißt, dass 3,2 Millionen Menschen durch seine Predigten zu Jesus gefunden haben, sich bekehrt haben, zu Gott gefunden haben. Billy Graham war bekannt durch Medien. Es gab viele Magazine, die über ihn berichtet haben. Billy Graham hat Schallplatten produziert, CDs produziert. Er hat 28 Bücher geschrieben. Er hat 128 Filme gedreht. Ein unfassbarer Erfolg. Und wisst ihr, was er sagt? Das gefährlichste aller Rauschgifte ist der Erfolg. Und er spricht darüber, wie schwer es ihm manchmal fiel, einzuschlafen und nicht hochmütig zu werden. Das ist entscheidend. Was machst du aus deinem Leben? Wenn du Erfolg hast, drehst du dann komplett ab? Denkst du dann, du bist besser als andere Menschen? Wirst du hochmütig? Ich glaube, was Gott gefällt, ist, wenn du nicht vergisst, wer du bist. Und dass du deinen Wert nicht davon abhängig machst, dass Menschen dir zujubeln, sondern weil du weißt, dass Gott dich liebt. Wie du im Erfolg umgehst, ist entscheidend. Bei Billy Graham ging es so weiter, dass er recht schnell im Alter krank wurde. Und er konnte durch diese Krankheit nicht mehr reden. Er hatte Parkinson. Von jetzt auf gleich war das, was ihn so erfolgreich gemacht hat, nämlich zu Menschen reden zu können, war weg. So schnell kann die große Bühne auch wieder weg sein. Und bei David war es ähnlich. Bei David war die Bühne auf einmal wieder weg, denn dieses Lied, Saul hat 1000 besiegt und David 10.000, hat dem Saul nicht gefallen und er war am längeren Hebel. Also fängt er an, diesen David zu verfolgen. Die Menschen um Saul herum haben immer gesagt, hey, was um alles in der Welt hast du gegen ihn? Er ist doch der Held, er hat dir doch nichts Böses getan. Aber Saul wollte David töten. Er verfolgt ihn. Die dunklen Jahre beginnen für David. 7 Jahre lang wird David von Saul verfolgt. Tag und Nacht, weil Saul eifersüchtig ist. David muss weg, hat Saul beschlossen. Er hat nichts falsch gemacht. Er war treu. Er hat dem König gedient. Und doch wurde er zum Staatsfeind Nummer 1. Saul verfolgt ihn. Und der David, der ist natürlich total frustriert. Er hat sich so eingesetzt, er war so mutig, er hat für Saul so viel getan. Und ohne einen Grund, den er nachvollziehen kann, ist er jetzt der Staatsfeind und wird verfolgt und ihm wird alles genommen. Der David flieht, er geht so weit wie möglich weg von Saul, dass er ihn nicht umbringen kann. Und dem David fällt zuerst nichts anderes ein, als dass er zu den Erzfeinden geht. In eine Stadt der Philister. Die Feinde, mit denen sie die ganze Zeit gekämpft haben. In der Hoffnung, dass er nicht entdeckt wird. Aber dieser rothaarige Bursche, der ist einfach nicht so gut zu verstecken. Die haben ihn recht schnell gefunden, haben ihn gefangen genommen und zum König gebracht. Von dieser Philisterstadt. Und David wusste sich keinen Ausweg mehr, als sich verrückt zu stellen. Also fing er an, wilde Sachen zu reden, irgendwelche komischen Sachen in das Holztor zu ritzen und ging sogar so weit, dass er angefangen hat, völlig verrückt seinen Speichel über sein Bart laufen zu lassen. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie muss es dem David gewesen sein? Der absolute Superheld des Landes und kurze Zeit später findet er sich wieder in einem Feindesland sabbernd, weil er sonst nicht überleben wird. Wie tief muss man landen? David war natürlich frustriert. Vielleicht war er auch verbittert. Und was passiert, wenn man frustriert und verbittert ist? Man sucht andere, die auch frustriert und verbittert sind. Die braucht man gar nicht suchen, die kommen automatisch. Wenn du durchs Leben gehst mit einer negativen Einstellung, dann wirst du automatisch um dich Menschen sammeln, die auch negativ denken. Wenn du durch dein Leben läufst und du denkst positiv, dann wirst du auch Menschen um dich sammeln, die positiv denken. Du ziehst mit deiner Art Menschen an, die auch so sind. David war frustriert, er fühlte sich wie der Loser, er war verbittert und genau diese Menschen zieht er an. Er zieht andere an, die sich für Loser halten. Am Ende sind es 400 Gauner, die da sind. Verbrecher, Verbannte, Menschen, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten und eigentlich in den Knast mussten. Menschen, die enttäuscht waren. Er zieht sie an und Saul verfolgt ihn mit seiner ganzen Gruppe. In 1. Samuel Vers 24, da steht, Saul wählte 3000 der besten Krieger Israels und machte sich in der Nähe der Steinbockfelsen auf die Suche nach David und seinen Männern. Wir haben also 400 Gauner und David und 3000 Elitesoldaten, die besten des ganzen Landes. Das ist eine richtig dämliche Situation, kann ich euch sagen. David versucht sich zu verstecken. 7 Jahre wird er verfolgt, er ist total frustriert und am Ende ist er so in die Ecke getrieben, dass er sich in einer Höhle verkriecht mit 400 Mann. Saul kommt mit diesen 3000 Kriegern bis zur Höhle und da muss er auf Toilette. Es ist wirklich wahr, so steht es in der Bibel drin. Ich finde das lustig, die Bibel verschönigt gar nichts. Da steht drin, Saul musste auf Toilette. Und weil es ja so auf so einem Feldzug mit so vielen Leuten auch blöd ist, sich ein Zelt aufzubauen, wo man mal eben schnell, hat sich Saul gedacht, da ist so eine Höhle, da gehe ich jetzt hin. In der Höhle war aber David mit seinen 400 Mann. Jetzt überlegt euch mal, der eine guckt aus dem Eingang raus, sagt, der König kommt direkt in die Höhle. Und alle Scheidenkleister, was machen wir jetzt? Kennt ihr das Spiel Stopp tanzen? Meine Tochter hatte jetzt 8-jährigen Geburtstag. Stopptanzen funktioniert so, dass alle tanzen und wenn dann die Musik aufhört, bleiben alle genauso stehen, wie sie sind. Und wer sich zuerst bewegt, ist raus. So. So war das. Das war Stopptanzen. Saul kommt in die Höhle und sie wussten ganz genau, wenn sich auch nur einer von uns bewegt mit seiner klapprigen Ausrüstung in einer Kalksteinhöhle, wo du jeden Steinchen, der runterfällt, hörst, sind wir alle tot. Denn dann muss Saul nur einmal rufen und die 3000 Elitesoldaten stellen sich an den Eingang der Höhle und keiner wird das Tageslicht je wieder sehen. Also stehen sie da wie angewurzelt in dieser Höhle und dürfen sich nicht bewegen und dann sehen die, wie Saul sein Geschäft macht. Ich meine, wie tief muss man landen, wenn man nur noch eine Höhle findet, wo man sich versteckt und dann wird im Eingang dieser Höhle auch noch. Viel tiefer kann man nicht mehr landen, wenn in deinem letzten Unterschlupfort noch mal jemand dir in den Eingang macht. So, und jetzt kommt der Punkt, die Soldaten flüstern zu David und sagen, David, jetzt hast du die Chance, töte ihn, bring ihn um. Wir sind im Krieg, der verfolgt dich, der will uns alle töten. Das ist eine Situation, also wenn die nicht von Gott ist, dann weiß ich auch nicht. so offensichtlich. Dein Feind ist in deiner Hand. Und alle motivieren den David, töte ihn. Was macht der David? David geht mit seinem Schwert so nah an Saul ran, dass er ihn natürlich töten könnte, aber er tut es nicht. Stattdessen schneidet er von Sauls Gewand ein Stückchen ab. Ich frage mich, nur so nebenbei, wie hat das funktioniert? Es gibt zwei Möglichkeiten. David war extrem leise oder Saul war sehr laut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es der Hammer ist. David bekommt also ein Stückchen abgeschnitten von dem Mantel dieses Königs. Und dann sagt er zu seinen Leuten, also erstmal lese ich euch nochmal vor, was die Leute zu ihm gesagt haben, weil ich das ja eben schon erzählt habe. Sie sagen, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde dir deinen Feind in deine Hand geben, sodass du mit ihm tun kannst, was du willst. Bingo. Und David hätte diese Chance packen können, es wäre alles vorbei gewesen. Er wäre der neue König gewesen. Aber er macht es nicht, denn er will keine Abkürzung nehmen. Er will den Weg gehen, der richtig ist, der in Ordnung ist, der vor Gott in Ordnung ist. Er sagt sich, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht töten, das mache ich nicht. Er sagte zu seinen Männern, der Herr bewahre mich davor, dass ich dem Gesalbten des Herrn etwas antue, denn er ist ja der Gesalbte des Herrn. Und er wies seine Männer zurecht und ließ nicht zu, dass sie Saul etwas antaten. Also David hat sich gesagt, auch wenn das eine Riesenchance wäre, mit der ich alles ändern könnte, mein Verhalten wäre nicht in Ordnung. Und deshalb tue ich es nicht, ich nehme keine Abkürzung. Wenn Gott mit mir was Großes vorhat, wenn Gott möchte, dass ich König werde, dann habe ich es nicht nötig, dass ich Unrecht begehe. Also lässt er Saul leben. Er vertraut auf Gott. Und ich glaube, dass das eine Eigenschaft ist, die dazu geführt hat, dass Gott gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. David konnte gut damit umgehen, dass er von keinem gesehen wurde. David konnte gut damit umgehen, dass er von jedem gesehen wurde. David konnte gut damit umgehen, dass er gesucht wurde, verfolgt wurde und dass ihm tiefes Unrecht angetan wurde. Ich möchte dich ermutigen, wenn du an die Dinge denkst in deinem Leben, wo du weißt, hier wurde mir Unrecht angetan. Und jedem von uns passiert das. Denn die Welt, in der wir leben, ist nicht perfekt. Du bist nicht perfekt, die Mitmenschen in deinem Leben sind nicht perfekt. Weder in deiner Familie, noch auf der Arbeit, noch in der Kirche. Es gibt keine perfekten Menschen. Auch in der Kirche gibt es immer Ärger. Also in der kleinen Kirche nicht, aber so in der größeren Kirche, so ab 2 Personen, gibt es Ärger. Weil Menschen nicht perfekt sind. Also was machst du mit den Erlebnissen, die du erlebst, wo Menschen ungerecht zu dir sind? Wenn du eine Möglichkeit findest, wo du sagst, so jetzt kann ich es heimzahlen. Jetzt ist der Moment gekommen, da bin ich am längeren Hebel. Da habe ich den Drücker. Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt hat Gott mir meinen Feind in meine Hand gegeben. Wenn du so leben möchtest wie David, dass Gott sagt, ich bin so stolz auf dich, von dem, wie du umgehst mit dem, was dir passiert, dann räche dich nicht selbst. Versuche nicht mit Ungerechtigkeit dein Recht wiederzubekommen, sondern vertraue darauf, dass Gott dein Leben sieht, denn das tut er, und dass er für deine Gerechtigkeit sorgen wird. Vertraue darauf, dass Gott alles sieht, was dir passiert, dass es nichts gibt, was unterm Teppich gekehrt wird, so nach dem Motto, das passt schon oder das vergessen wir. Gott weiß ganz genau, was dir passiert ist. Versündige du dich jetzt nicht, indem du dich rächst, obwohl du dich danach fühlst. Und das ist menschlich so verständlich. Vertrau auf Gott. Er wird für dein Recht sorgen. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, es geht danach weiter. Gottes Gerechtigkeit wird stattfinden. Denn es ist nicht egal, was dir passiert ist. Ich wünsche dir, dass du keine Abkürzung nimmst, sondern dass du wie David den Weg gehst, den es braucht und den Gott mit dir geht. Abkürzung nehmen kann man im Leben einfach an vielen Orten. Man kann sich schnell dafür entscheiden, lieber auf Noten zu konzentrieren, statt darauf, dass man es wirklich kapiert. So habe ich früher immer gelernt in der Schule. Mir war immer nur bewusst, dass die Noten am Ende passen und nicht, ob ich das wirklich verstanden habe. Als ich später wieder in so einer richtig tiefen Lernphase war, das war, als ich meinen Segelschein gemacht habe, das war sehr viel zu lernen, habe ich festgestellt, natürlich will ich den bestehen, aber ich will vor allen Dingen wissen, was dieses rote Licht auf dem Meer mitten in der Nacht bedeutet. Ist das ein Segelschiff? Ist das ein Motorschiff? Wenn ja, in welche Richtung fährt es? Kommt es auf mich zu? Fährt es von mir weg? Das will ich wissen, denn das brauche ich am Ende. Es geht mir nicht nur darum, die Prüfung zu bestehen. Und so habe ich dann auch gelernt. Ich wünschte, ich hätte in meiner Schulzeit auch schon so gelernt. Wenn du noch in der Schule bist, bitte lerne davon, mach es besser. Lerne fürs Leben. Und nimm nicht die Abkürzung und denk dir, es kommt nur auf die Noten am Ende an. Es kommt im Leben auf mehr an. Ja, hätte ich diese Predigt gehört, als ich noch in der Schule war, hätte man mir sagen sollen, bitte nicht abschreiben, nicht abgucken. Das sind Abkürzungen, die machen Spaß und bringen im ersten Moment Erfolg, aber es sind Abkürzungen, die nicht in Ordnung sind. Du betrügst deinen Lehrer, du betrügst deinen Mitschüler, weil du von ihm klaust. Das sind Abkürzungen, wo ich dir empfehle, das hast du nicht nötig. Geh diese Abkürzung nicht, denn da steht dein Charakter auf dem Spiel. Ich wünsche dir, dass wenn du merkst, dass du etwas gut kannst, ob es ein Hobby ist, ob es Musik ist oder andere Dinge sind, halte durch. Denk an die 5000 Stunden, an die 10.000 Stunden. Mach weiter, halte durch. Gib nicht auf. Investiere dich weiter. Es ist kein Held vom Himmel gefallen, kein Meister. Ich wünsche dir, dass du keine Abkürzung nimmst in deinen Beziehungen. Dass du dich dafür entscheidest, lieber die Wahrheit zu sagen, als zu lügen. Auch wenn es bedeutet, dass man danach ein längeres Gespräch hat, dass man danach einen Konflikt hat. Denn so ist das bei Menschen. Also geh Konflikten nicht aus dem Weg, indem du lügst, indem du Abkürzungen nimmst. Das schadet deinen Beziehungen. Nimm keine Abkürzungen in deinen Freundschaften. Wer gute Freunde im Leben will, muss auch investieren. Zeit investieren, Engagement investieren. Wenn du Freundschaften suchst, in denen du nicht investieren willst, dann machst du Abkürzungen. Nimm keine Abkürzung, wenn es darum geht, dass du unbedingt einen Partner möchtest. Einen Freund, eine Freundin. Dass du sagst, weißt du, ich bin es so leid, alleine zu sein. Mittlerweile ist es mir egal, Hauptsache ich habe jetzt jemanden. Nimm diese Abkürzung nicht. Sei geduldig, warte darauf, dass Gott dir den Richtigen, die Richtige zeigen wird. Ich wünsche dir auch, dass du im Bereich Sexualität keine Abkürzung nimmst. Dass du Gottes Hochzeitsgeschenk, die Sexualität, dass du das nicht vorher schon auspackst. Dass du sagst, ach, wir sind noch nicht verheiratet, aber ich packe Gottes Hochzeitsgeschenk schon vorher aus. Ich nehme eine Abkürzung. Tu es nicht. Sei geduldig und warte. Gott wird dich belohnen, denn Gott sieht deine Einstellung. Bereite dich vor. Keine billigen Kompromisse. Entwickel deinen Charakter. Hab Geduld. Sei bereit zu warten. Und sei treu im Kleinen, denn dann wird dir Gott viel anvertrauen.